zu Gast im Gespräch, im Interview Peter Metz. Er ist nicht nur Mitglied des Landtags, er ist nicht nur Abgeordneter der SPD, er ist auch Mitglied im Untersuchungsausschuss. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wieso, und das, die Frage stelle ich mir ohne Unterlass, wieso konnten die Sicherheitsbehörden, LKA, BND, MAD, die Verfassungsschutzämter, die Polizei, wieso konnten die das nicht aufklären? Die haben die modernsten Ermittlungstechnik und trotzdem ist über Jahre diese drei Geschichten nicht aufgeklärt worden. Sind das Fragezeichen, die bei dir, Peter, auch entstehen, wenn du die Akten wälzt und wenn du dich mit dem Thema NSU und dem Terrorismus, dem Rechtsterrorismus beschäftigst?
Das sind absolut Fragen. Zunächst ist aber der Untersuchungsausschuss bis 98, also bis zum Untertauchen, gerade an der Arbeit. Das heißt, alles, was darüber hinausgeht, kann ich jetzt gerade nur spekulieren. Beziehungsweise darf noch nicht so viel sagen, weil Geheimnisverrat und Akten lesen natürlich da noch eine Rolle spielt. Aber bis 98 ist zunächst erstmal erklärbar, dass wir eine Aufbauphase hatten, bei der höchst dilettantisch gearbeitet wurde. Das heißt, Strukturen aufgebaut wurden aus einem Freundeskreis, teilweise sozusagen sehr, sehr dominant aus Hessen im Bereich des Verfassungsschutzes, die Zusammenarbeit zwischen den Behörden nicht funktioniert hat und wie gesagt ein großer Dilettantismus da war. Ob eine Sympathie ins rechte Milieu an der einen oder anderen Stelle da war, das lässt sich nur schwer nachweisen, aber kann man auch vermuten.
Hm. Vermutungen sind ja das eine. Ihr müsst jetzt die Akten wälzen und natürlich Beweise finden, um dann irgendwann Ergebnisse zu präsentieren. Das wird noch Monate dauern?
Das wird noch Monate dauern. Wir haben jetzt im Januar einen Zwischenbericht. Das wird zunächst erstmal die Zeit bis 98 betreffen. Da gibt es so mehrere große Blöcke. Das eine ist, wir haben ja die zivilgesellschaftlichen Strukturen angehört, auch Leute, die in der Antifa aktiv waren, die ihre Perspektive mal geschildert haben, wie eigentlich die Situation im Allgemeinen in der Entwicklung des Rechtsextremismus in Thüringen war. Und ein anderer großer Block wird die Aufbauphase sein. Wer hat eigentlich wie, wann, warum Röwer ins Amt gebracht, den Verfassungsschutzchef, welche Strukturen sind darunter noch entscheidend? Wie waren die Strukturen der Polizei, des LKAs, waren die überhaupt in der Lage, so etwas zu erkennen, ein Abtauchen zu erkennen? Das sind jetzt so die großen Blöcke, die wir noch bis Ende diesen Jahres behandeln. Und dann wird es in die Zeit gehen des Untertauchens selber, der Garagendurchsuchung. Das wird ein großer Themenkomplex sein. Und dann wird nächster Themenkomplex sein, warum waren die dann eigentlich wieder in Thüringen? Stichwort Banküberfälle und Eisenach.
Hm. Und warum konnten die ungehindert morden, Banken überfallen und Bombenattentate verüben? Und die waren ja gar nicht so richtig untergetaucht. Die sind in Urlaub gefahren, die haben ja relativ offen gelebt, haben sich nicht verkleidet, nicht versteckt. Das ist für mich überhaupt nicht erklärlich und nachvollziehbar.
Das sind Punkte, die müssen wir jetzt systematisch nochmal zusammenbringen. Wie gesagt, das wären jetzt alles Spekulationen, die ja auch in den Medien gerade kommen. Detailliert kann ich nur was sagen bis zur Zeit bis 98. Aber es gibt einen Punkt, den man auf jeden Fall schon mal sagen kann. Die Ermittlungen gingen alle in Richtung Bosporus, türkische Community. Das heißt, was man schon spürt, ist, dass bei den Ermittlern natürlich auch ein bestimmtes Menschenbild da ist, was mich sehr, sehr stark auch an Rassismen erinnert. Das heißt, wenn es irgendwie eine Serie von Morden an türkischer Community gibt, hat man nicht die Nazis auf dem Schirm, sondern das sind die Türken selber untereinander. Und allein die Benennung Bosporus als Ermittlungsakte oder als Ermittlungsteam ist für mich so, ja, wirklich rassistisch, dass es eigentlich kaum zu glauben ist.
Hm. Kommen wir mal zu dem Willen zur Aufklärung. Nicht nur die Kanzlerin, auch der Innenminister hat also ein Versprechen gegeben, den Opfern gegenüber lückenlos aufzuklären, radikal aufzuklären und tatsächlich dahinter zu kommen, was da passiert ist. Kannst du das Versprechen tatsächlich glauben oder fühlst du dich in der Arbeit des Untersuchungsausschusses unterstützt oder behindert?
Es ist ein bisschen zweischneidig. Also wir haben ja aus Thüringen heraus ein hohes Maß an Transparenz. Wir haben von Anfang an dafür gekämpft, dass wir die Klarnamen der V-Leute bekommen. Wir haben dafür gekämpft, dass wir wirklich ungeschwärzte Akten bekommen. Das war auch ein Kampf mit unserem Innenministerium. Der Innenminister in Thüringen ist dann aber auch unter Druck geraten, auch in die Vorderhand oder vorzubrechen und hat ja dann gegenüber dem Bund auch klar Transparenz gezeigt. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist, natürlich gibt es bei Kleinigkeiten nach wie vor schwer zu erklärende, aber auf jeden Fall stattfindende leichte Behinderung des Ausschusses. Das heißt, bei der Frage, wie werden welche Akten zusammengestellt zum Beispiel. Aber in allererster Linie muss man sagen, der Untersuchungsausschuss in Thüringen ist schon ein Erfolg, weil er von Anfang an Druck gemacht hat, Aktenstücke auch zu bekommen, auch vollständig zu bekommen. Und was man jetzt in den Medien liest, was die Zeit bis 98 betrifft, und die Aufklärung dessen, ist ohne den Untersuchungsausschuss nicht denkbar gewesen, weil auch in der Schäfer-Kommission, also der von der Landesregierung eingesetzten Kommission, sind bestimmte Dinge in der Form nicht nach außen getragen worden, beziehungsweise nicht rausgekommen.
Deine Kolleginnen Dorothea Marx und Martina Renner, die sagen, es ist sogar eine Mitschuld der Behörden. Würdest du so weit gehen zu sagen, dass man von Mitschuld sprechen kann, jetzt schon nach dem derzeitigen Stand eurer Untersuchung?
Man kann nicht, nur man muss. Also man muss von einer Mitschuld der Behörden reden, weil einfach ein ganz hohes Maß zumindest an Dilettantismus an den Tag gelegt wurde und auch eine Unterschätzung. Es gab aus meiner Sicht fast schon nach Kumpanei anmutende Mechanismen bei der Führung des V-Mannes Tino Brandt. Es gab wirklich ein ganz hohes Maß an Dilettantismus und das ist auf jeden Fall eine Mitschuld. Man muss von Mitschuld reden.
Die Mitschuld muss ja dann Konsequenzen haben. Hat das Konsequenzen in der Diskussion um die Strukturen, um die zukünftige Sicherheitsarchitektur des Landes Thüringen, überhaupt Deutschlands, was die Verfassungsschutzämter betrifft und so weiter? Werden da Konsequenzen gezogen oder müssen Konsequenzen gezogen werden?
Man hat es ja jetzt schon gemerkt, der CDU-Innenminister diskutiert ernsthaft über das Landesamt für Verfassungsschutz und deren Auflösung. Bei uns in der SPD ist es so, dass wir noch in einem starken Diskussionsprozess sind, dass knallharte Veränderungen kommen müssen, ist klar. Wie ich dazu stehe, ist vielleicht dem einen oder anderen auch klar, dass ich sage, ein Landesamt für Verfassungsschutz in der Form braucht es nicht. Worüber jetzt gesprochen werden muss, ist, sind geheimdienstliche Mittel überhaupt notwendig? Darüber müssen wir jetzt in der Fraktion ganz intensiv diskutieren, wie die gemacht werden. Dass ein Landesamt für Verfassungsschutz in der Struktur noch besteht, das wird nicht mehr der Fall sein.
Dann bin ich gespannt, wie das ausgeht. Eine letzte Frage, die wieder in den spekulativen Bereich geht. Selbst bei Günther Jauch, sozusagen im großen Öffentlich-Rechtlichen, ist die Frage gestellt worden, ist das wirklich nur, oder nur ist auch natürlich untertrieben, ist das wirklich eine Serie von Pannen gewesen oder ist da mehr dahinter, eine andere Strategie? Warum wurden diese Terroristen so lange geschützt? Warum konnten sie so agieren? Ist da noch mehr dahinter? Waren das möglicherweise Verbindungsleute? Gibt es die Verbindung zu Stay Behind und Gladio, die möglicherweise noch existieren? Sind das Fragen, die du dir stellst oder ist das Thema bei dir außen vor?
Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen, aber bis 98 lässt sich, bis zu dem Untertauchen lassen sich zwei Dinge feststellen. Es war Dilettantismus und eine Serie von Pannen und zwar nicht nur in der Ermittlung selber, sondern auch in der gesamten Struktur, wie der gesamte Sicherheitsapparat aufgebaut war, auch mit unfähigen Leuten zum Großteil besetzt war. Die andere Frage ist aber neben dem Dilettantismus auf jeden Fall mindestens eine Unterschätzung der Gefährlichkeit von rechtsextremen Strukturen und Nazi-Strukturen. Wenn ernsthaft Verfassungsschützer sagen, der Thüringer Heimatschutz und die Anti-Antifa war keine Organisation im eigentlichen Sinne. Wenn Verfahren zur Bildung einer kriminellen Vereinigung eingestellt werden, obwohl klar ist, dass es regelmäßig Wehrsportübungen gab, dass es eine Anhäufung von Straftaten gab, dass es eine klare Struktur gab, die zur Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung beitragen wollte, die Feinde beobachtet und auch zusammengeschlagen haben, Listen zusammengestellt haben. Wenn hier das Verfahren eingestellt wird zur Bildung einer kriminellen Vereinigung, ist das nicht nur Dilettantismus, sondern auch mindestens eine Unterschätzung rechter Strukturen.
Mindestens. Und was da noch rauskommt, Vermutungen gibt es ja viele, das werden wir natürlich weiter verfolgen. Der NSU-Untersuchungsausschuss Thüringen arbeitet sich ja chronologisch von 89 sozusagen in Richtung Zukunft. Der NSU-Untersuchungsausschuss im Bund macht es umgedreht. Der geht von der Gegenwart in die Vergangenheit und ihr trefft euch dann irgendwann in der Mitte.
Wir treffen uns dann in der Mitte, aber wir haben natürlich auch unterschiedliche Untersuchungsgegenstände. Wie gesagt, Thüringen betrachtet derzeit bis 98, bis zur Zeit des Untertauchens, wie konnte konnte überhaupt eine Struktur entstehen, aus der die aus der das NSU-Trio dann auch entstanden ist und untergetaucht ist. Wie konnte in Thüringen überhaupt es der NSU aus Sicht der NSU sozusagen gelingen, unterzutauchen? Das heißt, der Tag des Untertauchens in Jena selber, wie ist der Gang in den Untergrund passiert und welche Rolle spielt Thüringen bei der Frage, als sie wieder in Thüringen waren und Eisenach?
Eisenach, wieso taucht denn der BND plötzlich auf? Wieso wusste der vorher schon von allem, was Macht angibt, die CIA beim Giesewetter-Mord? Also alles offene Fragen, die wir weiter klären, und wenn es neue Erkenntnisse gibt, werden wir dann auch nochmal miteinander sprechen.
Einverstanden.
Danke fürs Gespräch. Im Gespräch Peter Metz, und noch einen schönen Tag.
Schönen Tag.
Tschüss.